Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Stammbaumforscher können mit Hilfe von kommerziellen DNA-Datenbanken helfen, Täter aufzuspüren und das Jahre nach ihren Vergehen. In den USA etwa wurde 2018 der Golden State Killer gefasst. Er hatte in den 1970er und 80er Jahren mehrere Menschen getötet, Frauen vergewaltigt und Einbrüche verübt. Jahrzehntelang konnte man ihn nicht fassen, obwohl man seine DNA kannte. Und in Schweden gab es vor wenigen Jahren einen ähnlichen Fall. Da wurde Jahrzehnte nach dem Mörder eines 8-Jährigen und einer Lehrerin gesucht. Erst 16 Jahre später wurde dieser Fall auch gelöst, auch hier mit Hilfe eines Ahnenforschers, eines Stammbaumforschers. Wie Peter Sjölund das gelang, kann man gerade auf Netflix sehen oder noch besser jetzt bei uns hören. Christine Westerhaus hat mit dem Schweden für uns gesprochen.
Es war das erste Mal, dass diese Methode außerhalb Nordamerikas angewendet wurde, um ein Verbrechen aufzuklären.
Freut sich Peter Höhlund noch heute.
Für die Suche konnten wir deutlich mehr Marker auf der DNA für unsere Analysen nutzen, als es bei den DNA-Datenbanken der Polizei möglich ist. In diesen werden nur 15 genetische Marker getestet. Wir Stammbaumforscher testen hingegen 700.000 Marker.
Marker nennt man bestimmte Abschnitte der DNA, die bei einer Verwandtschaftsanalyse miteinander verglichen werden. Je mehr dieser DNA-Marker übereinstimmen, umso näher sind zwei Personen miteinander verwandt. Wer also in Datenbanken nach Verwandten suchen möchte, kann seine DNA von kommerziellen Anbietern analysieren lassen. Diese nutzen Algorithmen, um die genetischen Profile der Nutzer abzugleichen.
Wenn man vanlig DNA-Sektforscher.
Als normaler Ahnenforscher kann man verschiedene Anbieter von DNA-Datenbanken nutzen und mit allen Personen abgleichen lassen. Doch die Polizei darf nur eine dieser Datenbanken nutzen und die DNA des Täters nur mit Personen abgleichen, die ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Deshalb haben sie viel weniger Material, mit dem sie arbeiten können.
Dank einer Ausnahmebewilligung durfte Peter Höhlund die Erbsubstanz des Linköping-Mörders an einen kommerziellen Anbieter für DNA-Stammbäume schicken. Diese Datenbank spuckte mehrere hundert Treffer aus, also genetische Übereinstimmungen des Mörders mit anderen Personen. Doch nur etwa 30 von ihnen waren mit dem Täter ausreichend nah verwandt.
Und da weiß man, okay, die 20, 30 Personen, die sind släkt auf irgendeine Weise mit unserem Gärningsmann.
Wir wussten zwar, dass diese 30 Personen irgendwie zur weiten Familie des Täters gehören, aber vielleicht hatten sich ihre Wege schon vor 250 Jahren gekreuzt. Deshalb haben wir die Stammbäume dieser Menschen bis ins 16. und 17. Jahrhundert nachverfolgt. Es waren sicher an die 700 Personen, die wir so kartiert haben.
Um den Täter weiter einzukreisen, musste der Forscher mithilfe klassischer Ahnenforschung Stammbäume für diese 30 Menschen erstellen. Er durchforstete soziale Medien, alte Kirchenbücher, Geburts- und Sterberegister.
Das ist das Entscheidende. Man braucht einfach viele Puzzleteile in der Ahnenforschung. Und je mehr Leute mitmachen, desto mehr Treffer findet man in den Datenbanken. In Schweden haben sich mittlerweile etwa 3% der Bevölkerung testen lassen. Wir haben hier also hervorragende Voraussetzungen.
Aus diesem riesigen Datenberg bastelte der Forscher eine Art Ahnenpuzzle und konnte dadurch den Kreis der möglichen Täter immer weiter eingrenzen. Aber erst die freiwillig abgegebene Speichelprobe einer Journalistin brachte den Durchbruch. Sie war mit dem Täter verwandt.
Nachdem der Fall 2020 gelöst wurde, hat die schwedische Polizei ein Moratorium verhängt. 4,5 Jahre lang gab es nun Untersuchungen zu den Möglichkeiten dieser Methode und den nötigen Gesetzesänderungen. Und jetzt muss die Regierung darüber entscheiden, ob die schwedische Polizei dann ab Juli 25 diese Verwandtschaftsanalysen bei der Ermittlung nutzen darf.
In Deutschland sind Stammbaumanalysen bei der polizeilichen Ermittlung verboten. Womöglich aber ändert sich das langfristig, wenn auch andere Länder diese Methode zulassen, sagt die Forensikerin Martha Diepenbroek, die am Institut für Rechtsmedizin an der LMU München forscht.
Ich glaube, dass was wir wirklich brauchen, ist ein bisschen Änderung von wie wir als Gesellschaft denken. Also das wird so sein, dass wir freiwillig, aber vielleicht unerwartet an kriminalistischen Ermittlungen beteiligen werden. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass wir uns erinnern, dass diese Beteiligung eine Form der Hilfe bedeutet. Also ohne uns können wahrscheinlich diese Fälle ungelöst bleiben. Und mit unserer Hilfe, diese Cold Cases würden gelöst. Aber das ist natürlich ein bisschen schockierend, wenn man zu Hause sitzt und dann klopft die Polizei und sagt, sie sind die zweite Cousine von jemandem, der jemanden ermordet hat. Und dann die Frage ist, was machen wir mit dieser Information? Wir sind nicht schuld natürlich, also wir können nur helfen. Aber das ist eine neue Situation für unsere Gesellschaft weltweit.
Wer verhindern will, dass sein genetisches Profil bei der polizeilichen Ermittlung genutzt wird, kann den Zugriff auf diese Daten verweigern, wenn er oder sie seine DNA an einen kommerziellen Anbieter schickt. Schon jetzt ist es aber möglich, anhand von genetischen Profilen Aussagen über die Augen- oder Haarfarbe sowie die Herkunft und das Alter eines Menschen zu machen. Und Forensikerinnen wie Martha Diepenbroek arbeiten daran, der menschlichen DNA weitere Geheimnisse zu entlocken.
Wir forensischen Wissenschaftler, wir sind natürlich hochmotiviert, um das Feld weiterzuentwickeln, um die strafrechtlichen Ermittlungen zu unterstützen. Und zum Beispiel eines der neuesten untersuchten Themen sind die genetische Gesichtsvorhersagen.